Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Ich weiß nicht, ob...
Ja, hab schon gesehen, ja.
Das ist nur 30 Sekunden, das könnte man einspielen, wenn du willst.
Ja, schauen wir mal. Das muss ich dann schneiden und aufnehmen extra, ja. So, Herrschaften, 2 Tage ist jetzt her, da haben wir einen etwas mühsamen Besuch des US-Präsidenten erlebt, der das ganze Programm verzögert hat im Arthur Ashe Stadium. Dafür haben es Carlos Alcaraz und Jannik Sinner dann nicht ganz so lange gemacht wie in Paris. Und um über diese US Open 2025 zu sprechen, sprechen wir jetzt, und wir im Sinne von ich, mit dem Tennisprophet, mit Andy Thürieu. Servus, Andy.
Wir, Andy Thürieu, sind über euch begeistert. Danke, dass wir uns wieder einmal hören. Lieber Jens, du warst ja dort. Also bitte zieh gleich weiter durch. Ich war fürchterlich erbost, warum dieses Finale nicht endlich anfängt.
Ja, so, es war ja klar, dass der kommt und das war aber wahrscheinlich nicht allen Zuschauern klar und es hat die ersten Kontrollen gegeben vor dem Stadion, also bevor man überhaupt auf die Anlage gekommen ist, da gab es die ersten Kontrollen und dann gab es aber noch einmal im Grunde genommen Flughafenkontrolle, also wie am Flughafen, jede Tasche ist kontrolliert worden, auch jede Handtasche, nochmal am Eingang zum Arthur Ashe Stadium. Also das Finale war angesetzt um 14 Uhr. Dann ist um kurz nach 1 schon die Nachricht gekommen von der USTA, 14 Uhr werden wir nicht packen, wir verschieben auf 14.30 Uhr. Faktisch sind die beiden Jungs dann ungefähr um 14.40 Uhr auf den Court gekommen und losgegangen ist dann um 14.52 Uhr. Ja, die Amerikaner haben es mit Fassung ertragen. Also einige sind draußen Schlange gestanden, sind reingekommen in den Ash, sind aber nicht zu ihren Plätzen gegangen, sondern haben sich gleich in die nächste Schlange gestellt, damit sie sich dort ihren Honeydews abholen, also dieses 28 Dollar schwere, glaube ich, Getränk, das man trinken muss, wenn man Alkohol trinkt. Also alles in allem war es mühsam, weil alles mit diesem Präsidenten mühsam ist, aber es hat dann dem Sport wenig Abbruch getan. Das ist das Atmosphärische. Was hast du gesehen?
Ja, naja, ich hab gesehen Herrlichkeiten und ich muss da sagen, Jens, also du bist noch ein bisschen jünger, aber ich gehe es einmal ganz trivial an. Du weißt ja, oder ihr wisst es auch zu Hause, also wenn man Tennis übers Fernsehen sieht, dann ist das doch deutlich langsamer, als wenn man vor Ort dabei sitzt, möglicherweise noch seitlich, wo man dieses Tempo wirklich mitbekommt. Mittlerweile ist es schon so, dass bei diesem atomartigen Tempo, das da gespielt wird, auch bei den Damen wohlgemerkt, also auch Anisimova Sabalenka war ein Wahnsinn vom Tempo her, dass das ist fast schon wie ein Videospiel. Also du musst schon ganz genau aufpassen, dass du das noch mitverfolgen kannst. Also das mag trivial klingen, aber ich glaube, das ist schon auch, jetzt muss man mal erwähnen, wie zügig das zugeht, inzwischen fast nicht mehr nachvollziehbar, auch strategisch nicht. Gott sei Dank gibt es Zeitlupen nachher. Wie wollen wir weitergehen, lieber Jens? Und hast du das auch so erlebt? Nein, weil du warst ja dort. Ne?
Naja, gut, ich habe natürlich auch teilweise was im TV gesehen. Wenn ich einmal nicht am Platz war, ich bin auch zum Beispiel zum Frauenhalbfinale, bin ich dann nicht reingefahren hier von meinem Kumpel. Und das ist ja. Und dann ist aber, wenn man dann sieht, wie Alcaraz gegen Sinner, das allererste Spiel schon, das war noch einmal von der Qualität her einfach besser als alles andere, was man davor im Turnier gesehen hat. Und ja, ich meine danach, die Leute, der Sinner hat nicht gut gespielt, kann schon sein. Aber er hat immer noch besser gespielt als der Rest des Feldes, mit Ausnahme von Alcaraz. Und Alcaraz, da kommen wir sicherlich noch drauf, dieses Tempo und die Schnelligkeit, die beide haben. Und bei Alcaraz, der hat halt irgendwie einen Sportlerkörper, wie er unter Anführungszeichen normal ist. Und da ist diese Geschwindigkeit nachvollziehbar. Aber der Sinner, der ist groß und schlaksig, ist aber genauso wahnsinnig schnell. Also es hat ja keinen Stoppversuch gegeben, der direkt zum Punkt geführt hat, von keinem von beiden. Sinner hat gar nicht so viel probiert. Und dieses Tempo in den Schlägen, Andy, ja, ist gigantisch. Aber was auch gigantisch ist, finde ich, dieses Tempo wie vor allen Dingen die beiden über den Platz fliegen. Das ist Wahnsinn.
Ja, das ist ja, also das ist wahrscheinlich noch dazu ein Gute, das man nicht oft genug erwähnen kann. Also diese körperliche Verfassung, dieses Sprintvermögen, diese unglaubliche Stabilität aus schier aussichtslos scheinenden Positionen und wie dann dort noch zurückgehämmert wird. Also das ist wirklich fantastisch. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen gewundert, aber ich Hut ab vor beiden, aber vor allem natürlich vor Alcaraz, weil der ja die letzten Male nichts gewonnen hat oder sagen wir, in Paris war es doch so, dass meiner Ansicht nach der Sinner das aus der Hand gegeben hat. Und der Level vom Alcaraz, wenn du dich erinnerst, auch das ganze Turnier durch mich nicht so überzeugt hat wie jener vom Sinner. Mag sehr subjektiv sein, aber dann im Finale so eine perfekte Leistung, und das hat er selber gesagt, das war, finde ich, nicht cocky, wie man gehört hat über die Presse. Mit dieser Zuspielung kann man sich auf YouTube anschauen, als auch der Ferrero das gesagt hat. Und er hat gesagt, da muss ich beipflichten, es war halt wirklich perfekt von mir. Aber so muss ich spielen, sonst habe ich ja keine Chance gegen den. Aber das abrufen zu können und wie du sagst, Jens, das im Finale dann so zu bringen, also das war ganz, ganz groß. Und ich glaube auch für den Sinner selber überraschend, der kann sich direkt, finde ich, nicht viel vorwerfen. Es gibt halt Tage, wo du nicht so gut drauf bist, wie es der Alcaraz war in diesem Moment. Und was mir aber imponiert hat, war, dass der Sinner gleich oder halt unmittelbar danach dann sehr, sehr klug und auch schon recht distanziert das Ganze für sich aufgelöst hat und analysiert hat und auch gleich gewusst hat, wo er ansetzen sollte, nämlich ein bisschen mehr Überraschungsmoment zu bringen. Er findet selber, und das hat natürlich auch so ausgeschaut, als könntest du den Alcaraz mit nichts überraschen? Und wenn er selber da keine Lösung hat, dann weiß er, dass das etwas ist, was er in Zukunft gern verbessern möchte. Er geht auch ein bisschen in Intuition hinein. Wie fühlst du dich gerade? Wie bist du drauf? Wenn du natürlich auf der Welle bist wie Alcaraz, dem alles gelingt, dann geht sowas leichter, die Intuition auch mitspielen zu lassen. Aber das, was du ja gesagt hast, also er hat gemeint, er hat nie Aufschlagvolley versucht. Er hat also auch mit Stops gleich gemerkt, der Touch ist nicht so da. Und das sind halt Dinge, du musst sozusagen auch aus deiner eigenen Komfortzone rausgehen und da einfach was bringen, womit der andere nicht rechnet.
Ja, also ich habe vor dem Finale, ich habe sowieso auch bei meinem kleinen Tippspiel auf Alcaraz als Turniersieger gesetzt und vor dem Finale habe ich mir gedacht, dass Alcaraz das gewinnen wird, weil ich bin im Stadion gesessen, als der Sinner gegen den Schapowalow gespielt hat. Schapowalow hat sehr gut gespielt an dem Tag, aber eigentlich, da hat Sinner schon ein bisschen gewackelt. Da war Satzausgleich und da war mit Break hinten im dritten Satz. Vom Ergebnis her hat er dann immer noch glatt gewonnen. Dann gegen Felix, wo die Geschichte ist, wo man nicht weiß, da ist er rausgegangen, vielleicht war was im Bauchmuskel-Hüftbereich. Dann haben sie ja gesagt, das war nichts, das rechne ich Sinner ja auch groß an, dass er nicht herumjammert, sondern wenn er auf den Platz geht, dann ist er fit. Aber ich habe mir vor dem Finale schon gedacht, dass Alcaraz das gewinnen wird, weil er eben noch einmal besser ist. Er ist einfach besser als Auger-Aliassime und wenn der Felix schon einen Satz gewinnt, dachte ich mir, dass das funktionieren wird. Aber das Spannende ist ja, wenn du das jetzt so sagst, das, was Sinner gesagt hat, ist ja genau das, was Darren Cahill vor ein paar Monaten über Sinner gesagt hat, was Djokovic gemeint hätte. So, das ist ein bisschen kompliziert, aber Djokovic hat ja gesagt, dass Sinner zu ausrechenbar ist und Cahill hat das dann korrigiert mit Simone Vagnozzi gemeinsam. Und jetzt sind wir aber wieder an dem Punkt, wo er sich jetzt eben nicht mehr an Djokovic messen muss, sondern an Alcaraz. Und spannend, spannende Ausgangslage, weil Alcaraz jetzt ja wieder Nummer eins der Welt ist. Und ja, die Frage ist halt, was kann er noch machen, Andy? Also Aufschlagvolley, du sprichst es an. Stops gegen Alcaraz schwierig. Generell, es ist ein geiles Matchup, aber die beiden kennen sich mittlerweile schon sehr, sehr gut.
Ja, mir gefällt auch Jens, mir gefällt, dass das offensichtlich nicht gespielt ist und auch nicht für die Öffentlichkeit. Dieser große Respekt und aber auch dieser wirklich freundschaftlich, menschlich, empathische Umgang miteinander. Das gefällt mir wirklich gut. Also, dass wir da weg sind von der Zeit eines Musters, der gesagt hat, ich muss den Gegner hassen, um mehr motiviert zu sein. Und das sind alles meine Feinde und so weiter. Ich meine, ich verstehe das, weil ich eine Zeit lang auch so gedacht habe. Aber ich finde es schön, dass man das so trennen kann jetzt und trotzdem performen kann, ohne dass man den anderen sozusagen killen möchte. Das war zwar jetzt nicht deine Frage. Ich komme aber gleich darauf zurück. Also ich glaube, wenn ich mir die beiden Typen anschaue, dass der Alcaraz immer schon diese spielerische Attitüde eher hatte als der Sinner. Und ich erinnere an deinen größten aller Zeiten, spielerisch ist er das auch für mich, und zwar den Roger Federer, dem ich oft zugeschaut habe beim Training, vor allem früher, als er noch nicht so dominant und überlegen war, noch mit Peter Lundgren, der leider nicht mehr unter uns weilt und die Verbindung da freundschaftlich auch genützt habe, ein paar Mal wirklich dabei zu sein hinter den Kulissen. Mich hat überrascht, dass der Roger jedes Mal, egal mit wem er Sparring gespielt hat, die letzten 10 Minuten kannst sagen, ich dachte, es ist wertlos, weil der nur herumgeblödelt hat. Aber genau das hat er gesagt, hat Lundgren gesagt, das nehme ich ihm nicht weg, das fördere ich sogar, weil die Leute glauben immer, das ist ihm in den Schoß gefallen schon. Das Talent ist da, aber du musst das ja irgendwann einmal auch spielen und auch im Training mit Freude spielen, die ersten Bälle, ja. Und ich sage jetzt einmal, das kann ich mir vorstellen, dass das auch beim Alcaraz nicht verboten war. Ja, hier und da einmal so unglaubliche Bälle zu probieren, so wie vielleicht erinnert ihr euch und du natürlich auch, weil du im Stadion warst, möglicherweise, also da hinterm Körper dann einen so schaufelt und
Gegen
also das,
Rinderknecht, gegen
ja,
Rinderknecht war es,
genau.
ja.
Ja, ganz genau, ja. Und das sind dann halt so Gusto-Stückeln, die musst du irgendwann aber schon einmal ein paar Mal probiert haben, weil sonst, woher sollen sie kommen? Also, das ist das, was die Leute unterschätzen, und die oft glauben, na ja, brauche ich gar nicht probieren. Und es hat schon was, aber wenn man sie hinstellt und von der Grundlinie Stops spielt, warum nicht? Jetzt nur als Beispiel und diesen extremen Schnitt, den der Roger gehabt hat. Und. Also da sage ich jetzt einmal, ich glaube nicht, dass der Sinner so diese Spielfreude hatte, diese ursprüngliche Tennisspiel-Ballgefühl-Sache. Mir fällt jetzt kein besserer Ausdruck ein, aber ich glaube, man weiß
Man
schon, was ich
ahnt, was du
meine.
meinst. Man ahnt, was du meinst,
Ja,
ja.
danke. Ja, man kann's ja ahnen. Ja. Und andererseits ist aber dann sehr viel Disziplin und natürlich Sinner auch mit einem Piatti, das war ja lang die Konstellation, als der noch in seiner Entwicklung war. Die haben sicher auch alles gut gemacht und so weiter, aber es ist halt nicht der Typ, und das siehst du ihm ja auch an, der dann, wenn es vor allem unter Druck nicht, das so gut kann wie ein Alcaraz, wenn es ihm wirklich läuft. Also dahingehend, sich zu verbessern, ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Ich sage, dass das sehr viel mit der Grundkonfidenz zu tun hat. Wie bist du drauf? Wie fühlst du dich und wie gehst du hinein? Und da hat mich der Alcaraz fassungslos gemacht, wie entschlossen der war in jeder Phase, auch als er den zweiten Satz verloren hat.
Und was ich bei Alcaraz generell immer auffällig finde und bei dem Turnier ganz besonders, da spielt er, ich weiß gar nicht, Rinderknecht war, glaube ich, dritte Runde oder was, Achtelfinale, weiß ich nicht. Aber da haut er halt hier und da auch die Rückhand, da macht er dann 10 Rückhandfehler. Aber wenn es gegen Djokovic und gegen Sinner geht, dann ist diese Rückhand in einer Art und Weise plötzlich stabil und das ist ja nur auf die Konzentration zurückzuführen und auf die Beinarbeit, die dann vielleicht ein bisschen besser ist. Und das finde ich schon auch spannend. Und du hast ja vorhin auch gesagt, Andi, du siehst, wo stehen die auf dem Court? Die
Ja.
stehen 2 Meter hinter der Grundlinie im Eck draußen und kriegen aber trotzdem noch in einer Art und Weise Länge und Speed auf diesen Ball. Das ist eine andere Sportart, weil jetzt gerade Ivan Lendl auch den Pokal übergeben hat. Zum Glück war es Lendl und nicht der Präsident. Aber
Du
die
meinst,
Zeit.
wenn ich frech bin, du meinst das geringere Übel.
Nein, ich mochte den Ivan ja immer, ja, aber wenn man das jetzt
Mochtest du
natürlich,
Lendl, okay?
ja, ich mochte Lendl immer, ja, aber wenn man die beiden, wenn man das jetzt vergleichen würde, ja, wenn man Lendl McEnroe 1984, Roland Garros daneben legt, neben Roland Garros, Sinner Alcaraz oder irgendein beliebiges Match, das Lendl McEnroe, ich glaube 85 haben sie US Open auch im Finale gespielt, wo Lendl dann gewonnen hat, das ist eine andere Sportart mittlerweile und vielleicht war Agassi der Erste, der das konnte, aber wie die beiden spielen, also es ist gigantisch und ja, ich meine, Djokovic, sag vielleicht magst du was zu Djokovic auch noch sagen, der von sich selbst ja meint, Best of 5 kann er nicht mehr gewinnen, aber irgendwie taugt es ihm trotzdem noch und Zverev und Auger-Aliassime und alle anderen, Rune sowieso, die sind so weit weg, finde ich im Moment von einem Grand-Slam-Titel, wie man es uns vielleicht herbei analysieren hätten können, aber jetzt ist es mir bei diesem Turnier noch mehr aufgefallen.
Amen, so ist es. Danke, Jens. Ja, ich möchte noch etwas sagen zu dem, was du gemeint hast, weil ich mir das ja auch oft überlege und du weißt, wie schwierig das ist. Man könnte jetzt sozusagen Ballwechsel übereinander legen, die Bilder irgendwie, also aus diesen verschiedenen Epochen, oder sie sich hintereinander anschauen, dass Borg sowieso wie Superzeitlupe wirkt inzwischen auf Sand, wie die 40 Mal hin und her schaufeln oder 78 Mal, da gibt es einen Ballwechsel gegen Vilas, seinen Haus- und Hofgegner, den er zu 99% geschlagen hat, ich glaube 4 Meter übers Netz, nicht in die Nähe der Grundlinie und nur geschupft und sich besser bewegt. Deswegen hat er gewonnen. Aber gut, das war jetzt nicht, aber was ich noch sagen will, und das ist definitiv so, man hat ja die Bälle schwerer gemacht, damit es nicht mehr so schnell ist. Und das musst du dir vorstellen, über diese 20 Jahre, sage ich jetzt einmal, wenn man das vergleichen wollen würde, Sampras Agassi-Ära, beziehungsweise jetzt, was die da draufbringen, und so viel besser ist das Material jetzt auch nicht, als es damals war. Zumal ja diese Spitzenspieler immer ähnlich wie im Skibereich auf Dinge setzen, die du im Handel ja nicht bekommst. Ne? Und die meisten ja gar nicht, die brauchen ja keinen schnellen Rahmen. Was die schon gebraucht haben, ist diese Saiten, die also diesen Druck standhalten und die nicht so schnell nachlassen. Und ich glaube, dass das eine große Rolle gespielt hat in der Entwicklung zum Tempo. Deswegen bin ich noch überraschter, weil das einfach kann gar nicht sein, wie schnell die spielen. Das haben wir jetzt eh schon gesagt. Ja. Und was war deine Frage, lieber Jens?
Djokovic, Djokovic.
Ja, danke. Genau. Möchte ich sehr gern was sagen, natürlich. Weil er selber jetzt das auch schon realistisch erkannt hat und es für ihn auch schon so ist, was er früher immer wieder verwischt hat oder das Gegenteil bewiesen hat. Also das ist gerade das, was wir eh auch analysiert haben. Je länger es dauert, jetzt fällt es ihm am Kopf gegen diese beiden und mit Fortdauer des Turniers noch nah. Wenn ich jetzt 2 Monate auch nur trainiere, was ja schön und fein ist, und dann eh trotzdem, obwohl ich keinerlei Rückversicherung, Rückschlüsse habe, wo stehe ich eigentlich in der Halbfinale komme, den Fritz wieder irgendwie auszwischen, mental vor allem und halt mit dem, was mich ausmacht, was viele nicht sehen, wie gut das eigentlich ist, und zwar nicht spielerisch, sondern das Gesamtauftreten und das, was der aus sich herausholt, wo du glaubst, das hat er gar nicht, nämlich der Djokovic, das reicht nicht mehr und aus dem Körper kann er nichts mehr herausholen. Im Gegenteil, jetzt, wenn du Fritz niederringst, man hat es ja dann gesehen, maximal im zweiten Satz mit Glück, den hätte er gewinnen können gegen einen Alcaraz, aber ansonsten wirklich weit entfernt und das merkt er jetzt auch und da fehlen ihm die Waffen. Andererseits, allerweil, irgendein anderer Profi, den du jetzt genannt hast, völlig zu Recht, Rune oder so, der wäre schon nicht unfroh, wenn er ins Halbfinale käme und zwar 4-mal im Jahr, ja.
Ja,
Irgendwie,
ja.
also warum soll der aufhören? Das darf man auch nicht vergessen. Und natürlich müssten Wunder geschehen. Die sind schon geschehen, finde ich, genug. Vielleicht auch mit Glück und so, dass der Alcaraz halt in diesem Olympiafinale für mich sehr erstaunlich offenbar mehr beeindruckt war psychisch als der Djokovic mit dieser Riesenerwartung. Und er sagt selber, wenn, hat er eine Chance über Best of Three und nicht auf Best of Five. Aber also ich glaube, das war es jetzt leider. Ich hätte es ihm gewünscht. Es ist aber auch wurscht, ob der 25 hat oder nicht. Die
Ja.
Zahlen sprechen eh für ihn. Und aufhören sehe ich nicht. Warum soll er aufhören?
Nein, das hat er auch. Also ich habe dann, er hat einen langen serbischen Teil dann noch bei der Pressekonferenz hingelegt und ich bin jetzt die US Open neben dem Sascha Osmo aus, also serbischer Journalist, gesessen und habe ihn auch gefragt, ja, was glaubst du? Und er sagt, nein, nein, der Djokovic spielt noch zu gerne, als dass er aufhören würde. Ja, und das Lustige ist ja, das einzige Turnier, wo er fix spielen wird im Herbst, ist Athen, ein 250er. Und warum? Naja, weil sein Bruder dort Turnierdirektor ist. Ansonsten hat er sich auf nichts festgelegt, also kein Shanghai. Er wird dieses Six Kings spielen, da diesen Schaukampf in Saudi-Arabien. Aber das einzige Turnier, Turin, hat er nichts gesagt, aber Athen eben, das ist das eine. Und der andere, der natürlich, also Djokovic ist nicht happy, alle anderen wären happy mit 4-mal Halbfinale und einer, der auch nicht happy damit wäre, ist Alexander Zverev. Aber ich sehe im Moment nicht, dass Zverev hintereinander beim Grand Slam Turnier das gleiche wie Djokovic, dass Zverev bei einem Turnier, beim Grand Slam Turnier hintereinander Alcaraz und Sinner schlagen kann. Und das muss er, wenn die beiden 1 und 2 gesetzt sind. Außer Alcaraz fliegt dann in der vierten Runde in Australien gegen irgendjemand raus, mit dem man nicht rechnet. Aber siehst du da irgendwas?
Ich bin froh, dass du es noch thematisierst, sonst hätte ich es sozusagen kritisch bringen müssen. Und es wird jetzt auch kritisch. Man muss da zwei Sachen unterscheiden. Ich mag ihn und ich will ihm nichts Böses. Ich glaube nur, dass wenn man selber nichts ändert, nämlich wirklich nichts ändert, sei es in Richtung, ich habe mir auch angehört, was für Vorschläge waren, bei dir natürlich schon mit den Kollegen, was ihr besprochen habt, über Zverev, Supercoach und so weiter. Aber selber zu wenig Eigeninitiative ändert. Ja, und sei es einmal zu sagen, lieber Papa, danke bis jetzt, aber jetzt mache ich einmal, was ich will, was mir vorkommt. Also so, ich glaube, in diese Richtung müsste irgendwas passieren, um nicht so zu enden wie eine Wozniacki, die, naja gut, allerweil, die hat einmal US Open gewonnen, war auch kurz Nummer eins der Welt, aber du weißt, was ich meine, bei den Mädels ist es öfter dieser dominante Vater und dieses Umfeld, das halt immer gleich bleibt und kaum ist ein Coach, der ein, zweimal was anderes sagt und uns unbequem ist, danke, auf Wiedersehen. Und das ist halt nichts. Also da sehe ich zu wenig und ich sag's leider wieder, obwohl ich ihn mag, ich hoffe, er hört es nicht. Für mich, ich habe schon vor 2 Jahren gesagt, der gewinnt nie im Leben ein Grand Slam-Turnier. Und jetzt, wo er das so unbedingt will und bei jeder Gelegenheit, also in kürzerer Vergangenheit nicht, aber zumindest bis ins letzte Jahr plakativ hinausposaunt, umso weniger. Ich glaube, der ist meilenweit weg, leider. Das sieht man auch an den Ergebnissen.
So, ich habe vor dieser Tennissaison 2025 sehr, sehr unwillig, aber doch, glaube ich, nicht ganz deppert gesagt, dass Arina Sabalenka den Kalender Grand Slam gewinnen wird. Hat sie nicht gemacht, was mich jetzt auch freut, weil ich mag sie nicht, weder als Person noch als Tennisspielerin. Beside the point, aber sie hätte die Australian Open gewinnen können. Sie hätte die French Open gewinnen müssen. Und in Wimbledon gegen Anisimova war sie auch nicht weit weg. Jetzt hat sie die US Open gewonnen. Mir fällt nichts zum Frauenwettbewerb ein, Andi. Deswegen
Mir
bist du in der
schon.
Leitung. Deswegen bist du in der Leitung.
Danke,
Bitte.
danke. Aber ich preise dich Lob und zwar möchte ich anders beginnen, wenn du erlaubst und wenn nicht, mache ich es trotzdem, weil du immer schon den Namen Townsend auf der Rechnung hattest. Townsend, entschuldige. Und die mir sehr positiv aufgefallen ist, jetzt auch im Single und diese Entwicklung, dass, wie sie spielt, fitter ist sie auch. Das Doppel ist sich leider nicht ausgegangen, nicht ganz. Da gibt es zugute diese Rutgriff mit Dabrowski, die haben mich auch beeindruckt, aber das jetzt nur am Rande. Aber magst du nicht noch was sagen? Warum hast du
Ja,
immer
ja.
schon einen Riecher
Naja.
gehabt, der jetzt sozusagen aufgegangen ist? Und du hast sie auch gesehen, erfrischend fürs Publikum und ich muss sagen, genial. Ich habe sie lieb gewonnen, das war früher nicht so.
Naja, ich bin bei diesem Finale, bin ich tatsächlich auch in der Lower Bowl gesessen, ungefähr 10., 15. Reihe, Frauendoppelfinale. Und da muss man sagen, Erin Rutliff, wie die tiefen Volleys weggespielt hat, das war einfach, war gigantisch. Und Siniakova, die ja eigentlich die beste Doppelspielerin ist, hat keinen guten Tag gehabt. Townsend jetzt auch nicht so einen wahnsinnigen guten Tag gehabt. Und das wäre aber irgendwie eine schöne Geschichte gewesen, weil das, was Townsend gegen Krejcikova passiert ist, dass er da im zweiten Satz 8 Matchbälle vergibt und dann natürlich im dritten verliert, weil Krejcikova einfach eine Füchsin ist und nicht umsonst so viel gewonnen hat, wie sie gewonnen hat. Das war schade, aber ich finde auch, sie ist fitter. Sie spielt den besten Volley bei den Frauen. Ich hoffe, das ist unstrittig. Also niemand kann so volieren wie sie. Aber es ist halt schwierig, dass die Andreeva schlägt. Also da hätte ich Haus und Hof verwettet, dass das nicht passieren kann, dass sie gegen Mira Andreeva gewinnt. Das hat sie dann gemacht, die Townsend. Nur Chapeau. Ich weiß nicht, worauf sie ist fitter, ja. Ob das der einzige
Na,
Grund ist,
wenn
ich
Sie
wäre halt.
entschuldige, wenn ich wo ein
Ja,
wenig
bitte.
voreinlenke. Du warst ja dort und da kriegt man es unmittelbar mit. Aber ist das nicht jemand, auf den man wartet in Amerika, so wirklich auch vom Charisma her? Oder ist das schon wieder zu viel des Jubels meinerseits?
Naja, also vom Charisma her hat man ja die Goff, aber die kann halt nicht so gut, also natürlich kann sie sehr gut Tennis spielen, aber das Charisma deckt die Goff ab. Die Anisimova wird ganz ehrlich links liegen gelassen, interessiert niemanden. Pegula ist einfach langweilig, ja. Navarro ist langweilig. Dann haben wir sonst noch, die Kies fliegt in der ersten Runde gegen Renata Sarasua raus. Da hätte ich auch viel, viel dagegen gesetzt, was eigentlich unmöglich ist. Und die Townsend, die hat ja, glaube ich, Wimbledon gewonnen als Juniorin. Man schaut ja schon gern zu. Und Ja, von der Emotion her. Ich glaube nicht, dass es zu viel ist. Also da haben echt in diesem Armstrong dieses Spiel gegen Krejcikova, da war die Bude voll und da haben natürlich 95% sind auf ihrer Seite gestanden und ich hätte es auch gern gesehen, wenn sie weiterkommen wäre. Aber ich glaube nicht, dass es zu viele Emotionen sind. Ich glaube nur, dass wenn sie es athletisch schafft, so viel Aufschlagvolley spielen sollte, wie sie kann. Weil das bringt die Frauen immer noch durcheinander und da sind wir schon fast wieder beim Sinne.
Ja, das ist urattraktiv. Ein Wort noch zu jemandem, wo ich mich gefragt habe, wie gibt es das, was ja schade ist, um die Wildcard für eine junge Spielerin, weil wenn ich auf die Deckung mit 80, ich spüre nochmal mit, weil ich Venus Williams bin und ich kriege aber, ist jetzt übertrieben, ich weiß, aber was sagst du dazu, dass sie halt da im Single auf einmal wieder dabei war?
Naja, sie hat ja da in Washington immer eine Partie gewonnen im Sommer. Somit kann man es ja auch sportlich ein bisschen rechtfertigen. Im Doppel war es gut. Im Doppel mit Leila Fernandes, da muss man sagen, die haben, glaube ich, 4 Spiele hintereinander auch im Armstrong gespielt. Da war die Hütte auch so gut wie voll. 3 haben sie gewonnen, dann gegen Townsend Siniaková keine Chance gehabt. Ja, das ist halt einfach, Venus Williams hat 7 Grand Slam-Turniere gewonnen. Das ist mir dann wurscht, ja. Da regen mich die Engländer mehr auf, ehrlicherweise, dass sie eigentlich nur eigenen Junioren- und Nachwuchsspielern, die nichts reißen auf der Challenger Tour, aber die kriegen dann eine Wildcard für Wimbledon. Da sage ich den Amis, okay, meinetwegen. Kvitova hat auch eine bekommen, hat sich dann tränenreich verabschiedet. Ja, da bin ich jetzt nicht ganz so streng.
Du magst ja New York im Gegensatz zu mir. Was war
Ich liebe
dein,
New York.
ja, was war dein US Open New York Moment möglicherweise
Der
übergeordnet auch?
Moment, der
Ohne US Open
übergeordnet.
vielleicht.
Ah, ja, der übergeordnete Moment war was anderes. Das war in der Startphase der US Open, wo ich akkreditiert war für die New York Mets und wo ich erstmals und wahrscheinlich auch zum letzten Mal in die Katakomben, da also in den Clubroom der Philadelphia Phillies reingekommen bin, weil die Phillies da gerade gespielt haben. Das fand ich schon, weil ich so ein Baseball-Fan bin, das fand ich schon spannend. Also das war
Gut,
so
dass du mir,
übergeordnet.
das ist sehr schön. Gut, dass du mir als Laien noch dazu und uns allen sagst, wo die Mets zuzuordnen sind, nämlich beim Baseball.
Ja. Nein, aber ansonsten war es wieder ein schönes Turnier und ich finde es gut, dass Carlos gewonnen hat. Der ist einfach, ja, auch wenn er jetzt nicht wahnsinnig belesen ist, was überhaupt nicht schlimm ist, aber er ist halt so ein Charismatiker auch, dass der die Leute halt einfach einfängt. Ja, und der ist nett
Ja.
und wie du sagst, dieser Respekt dem Sinner gegenüber oder allen anderen gegenüber auch, aber gerade dem Sinner gegenüber, das ist einfach schön zum Anschauen.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde es gut fürs Welttennis. Du, um ein Haar hätte man gehabt, jetzt möglicherweise spielt der Sinner um den Grand Slam dort. Und
Ja,
jetzt ist es
ja.
2 zu 2, also jetzt kann man wieder sagen, Gott sei Dank, für mich ist die Reihenfolge halt noch immer, also sagen wir, ja, jetzt ist zwar umgekehrt, aber weiß nicht. Ein bisschen
Naja.
Sinner ganz knapp mit der Nase vorn, Alcaraz und dann lang nix und dann Djokovic. Es ist, man kann sagen, was man will.
Naja, man darf ja, wenn man auf die Weltrangliste schaut, nicht vergessen, dass Sinner im Frühjahr 3 Monate gefehlt hat. Das heißt, dass er
Ja.
in Indian Wells, Miami, Monte Carlo, was er nicht gespielt hätte, aber Madrid, was er gespielt hätte, hat er keine Punkte gemacht. Also das muss man schon ein bisschen berücksichtigen. Nicht ein bisschen, sondern das muss man berücksichtigen. Trotzdem, mehr Spaß macht Alcaraz. Ich glaube aber, dass am Ende der Karrieren Sinner wahrscheinlich mehr Grand Slam-Titel gewonnen haben wird sein müssen, weil er einfach konstanter ist und sich diese Aussetzer nicht leistet, die dem Carlos halt manchmal schon zum Verhängnis geworden sind. So wie jetzt eben zu Beginn des Jahres gegen Djokovic im Viertelfinale Australian Open, wo er die Partie ja auch gewinnen muss, eigentlich.
Ja, du ganz kurz, ich weiß, wir sind schon zu lang. Warum, was spricht für dich gegen Sabalenka?
Alles. Ich mag die Schreierei nicht. Ich finde sie, dieses aufgesetzte Freundlichsein, also dieses Überdrüber, das ist einfach nicht, das ist too much. Sie ist wie Djokovic. Sie will so von allen geliebt werden. Das ist mir viel zu viel. Beim Spiel muss ich ihr eines zugute halten. Also jetzt im Finale nicht so sehr, aber in den Partien davor hat sie schon schön variiert auch manchmal, einen Stopp eingestreut und so. Das ja, aber na, dieses Gesamtpaket, das holt mich nicht ab, wie man Neudeutsch sagt.
Verstehe ich gut, ja. Spielerisch wäre noch ein, oder sagen wir ergebnistechnisch, ist noch eine Frage. Du hast das eh schon gesagt. Ich sage auch schon immer, und auch Oliver hat immer gesagt, die schlagt sich mir zu oft sich selbst. Also, beziehungsweise gibt Spiele aus der Hand, die sie gewinnen muss. Das hast du gesagt. Diesmal ist es so nicht passiert. War das jetzt quasi ein positiver Unfall oder ist sie mental stärker geworden?
Naja,
Ich
das,
weiß
ich
es nicht,
glaube,
weil
in
ich
dem
glaube,
Fall hängt es damit
ich muss
zusammen, wer auf der
sagen.
anderen Seite, ja, entschuldige,
Ah, okay.
in dem Fall hängt es damit zusammen, wer auf der anderen Seite des Netzes war, weil Anisimova kommt dann im zweiten Satz ins Tiebreak. Jetzt hat aber Sabalenka, und das muss man ja auch lassen, das ist ja auch eine Gabe, die hat die letzten 19 Tiebreaks jetzt gewonnen. Und das ist ja kein Zufall mehr. Also, wenn man, ich glaube, wenn man 9 hintereinander gewinnt, kann man sagen, na, hier und da ein bisschen Glück gehabt, aber 19 hintereinander, das ist schon stark. Und aber Anisimova im ersten Satz gleich wieder mit Break hinten, dann hat sie irgendwie 18, nicht 18, 14 Spiele hintereinander im Grand Slam Finale verloren, en suite. Ich glaube, es hat auch mit Anisimova zu tun gehabt, aber die Anisimova, sagen wir so, die Anisimova hat der Sabalenka diesmal keine Chance gegeben, sich selbst zu schlagen, so wie es die Goff in Paris geschafft hat.
Das hast du schön gesagt. So sehe ich es nämlich auch. Und trotzdem traue ich mich zu behaupten, bei den Männern natürlich viel eher als bei den Damen, dass beide Endspiele diesmal mehr gewonnen wurden, als dass es die Verlierer
Ja,
verloren.
schließe ich mich an.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.